auf den Büchertisch hinweisen, liebe Geschwister und Freunde, hauptsächlich Bücher aus dem Paulusverlag in Heilbronn. Es hat mich beschäftigt, der Prophet Jesaja in zwei Teilen. Der erste Band, der liegt auf dem Büchertisch, der betrifft die Kapitel 1 bis 39. Jesaja 1 bis 39, Verkündiger von Gericht und Heil, neu übersetzt und erklärt. Leider kostet es 14,80 Euro, weil die Auflage nicht so sehr hoch sein konnte. Dann möchte ich hinweisen auf diese meine Übersetzung vom Neuen Testament, Neues Testament und Anmerkungen. Ich habe schon viel, viel gutes Echo gehört. Das schönste Echo war, als mir eine Mutter sagte, unsere Tochter, die will gar nicht die Bibel lesen, die wollte gar nie lesen. Jetzt liest sie. Und das ist ein schönes Echo. Und wenn man dann Fragen hat zum Text, dann schauen Sie in die vielen, vielen Anmerkungen herein, zu jedem Vers fast eine Anmerkung, wo Schwierigkeiten versucht werden zu erklären. Es ist kein Straßenjargon und es ist auch keine feministische Art, dass man aus Gott eine Göttin oder aus dem Heiligen Geist eine Geistin macht. Auf solchen Unsinn lasse ich mich nicht ein. Es bleibt bei den Begriffen Vater, Sohn und so weiter, Sohnschaft, aber in einem Deutsch, das man verstehen kann. Ein Versuch, eine wörtliche und genaue Übersetzung mit gutem Deutsch in Einklang zu bringen. Bruder Luban meinte, der Versuch sei gelungen. Und Freunde, das Thema mag ja etwas eigenartig klingen, das Gesetz vom Zweiten oder Dritten. Wenn man das nicht näher erklärt, versteht das natürlich zunächst niemand. Was soll denn damit gemeint sein? Haben die ein neues Gesetz in Berlin gemacht oder was? Wer aber Gnade und Herrlichkeit abonniert hat, der hat ja doch einen Vorsprung. Denn in Gnade und Herrlichkeit kam im vergangenen Jahr 2004 in den Heften 3, 4 und 5 ein Artikel von Bruder Adolf Heller. Und von ihm habe ich die Anregung zu diesem Thema. Bruder Heller hat das Thema sogar in 20 Punkten im vergangenen Jahr, also er hat es vor 50 Jahren geschrieben ungefähr, aber im vergangenen Jahr habe ich es noch einmal in Gnade und Herrlichkeit hineingenommen, weil es mir so wichtig erschien, heilsgeschichtlich. Bruder Heller hat es in 20 Punkten entfaltet. Keine Angst, das mache ich nicht. Ich beschränke mich auf 10 Punkte. Ich gehe auch im Einzelnen andere Wege. Aber ich bin Bruder Heller für die Anregung recht herzlich dankbar. Das Thema beginne ich heute Abend und setze es dann morgen früh fest. Auch da geht es erst beim zweiten Mal zum Ende, zur Vollendung. Gesetz vom Zweiten oder Dritten. Es geht also darum, dass Gott beim ersten Mal so vieles daneben geht, misslingt, es anders wird, als er es doch eigentlich will. Kann denn Gott etwas misslingen? Scheinbar ja. Vom Ende her gesehen nicht. Aber wenn wir in die heutige Weltlage hineinschauen, wenn wir in die Bibel auch schauen, da gibt der Israel ein Gesetz am Sinai. Und dieses Gesetz hat er doch nicht gegeben, damit sie es übertreten, sondern damit sie es halten sollen. Aber was geschieht? Es wird mit der Sünde bei Israel nicht besser, sondern schlimmer. Das nenne ich ein Misslingen. Und in Römer 11 muss Paulus Klage führen über die Verstockung des Volkes, das doch Gottes Volk ist. Da scheint ihm auch etwas nicht zu gelingen. Oder denken wir an die heutige Menschheit. Paulus hat ja den Endzeitmenschen sehr treffend dargestellt im 2. Timotheusbrief Kapitel 3, wenn Sie da die ersten Verse lesen. Es ist, als hätte er wirklich im Geist der Prophetie genau den Menschen von heute gesehen, seine Kennzeichen. Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden, denn die Menschen werden sein, wie sind die Menschen heute? Das allererste, was Paulus nennt, ist der Egoismus, der brutale Egoismus, selbstsüchtig. Das ist Nummer eins. Ich und dann kommt eine Weile gar nichts. Ich und immer wieder ich. Und wenn man so sein Leben führt nach diesem Prinzip, dann brauchst du Money. oder Kohle, sagt die Jugend. Dann brauchen wir also Geld. Und das zweite ist also die Geldliebe. Die Ich-Liebe, die Geldliebe. Das nur als Beispiel. So hat Gott doch den Menschen nicht gewollt. Er hat ihn doch ganz anders gewollt. Das sieht alles nach Misslingen aus. Und nun wollen wir heute und morgen Vormittag anhand von biblischen Beispielen sehen, wie Gott beim zweiten Mal so manches erst gelingt. Ja, manchmal auch erst beim dritten Anlauf. Adam, Abraham, Josef, Mose, Jona, der alte und der neue Bund, der alte und der neue Mensch, der alte und der neue Leib, das erste und das zweite Kommen Christi, erster, zweiter, dritter Kosmos. Damit beginnen wir also heute Abend und machen morgen Fortsetzung. Ja, wenden wir es doch mal ganz praktisch an. Das ist doch ein Trost für uns. Wie viel geht uns daneben? Wie vieles müssen wir wiederholen? Unser lieber Bruder hat ja gerade ein Beispiel genannt, was meine eigene Person betraf. Die Tasche stehen lassen im Haus. Gut, dass der Weg nicht weit ist, kann man es nochmal wiederholen. Macht man die Fahrt zum zweiten Mal. Und was beim ersten Mal falsch lief, das ist beim zweiten Mal richtig. Die Tasche ist da, sonst könnte ich jetzt hier den Vortrag nicht halten. Gesetz vom zweiten oder dritten. Wie oft erleben wir das? Das haben Sie sicher alle schon erlebt. Vielleicht die Hausfrau in der Küche, vielleicht ist der Braten angebrannt. Wenn es zu arg angebrannt ist, was macht man da? Ein neuer Braten muss her oder was? Der Mann ist im Büro, schreibt Briefe. Wie oft habe ich in meiner Zeit in Verlag und Buchhandel auch Briefe geschrieben und habe dann am Abend gedacht, Moment mal, diesen Brief, den schicke ich leider heute Abend noch nicht ab. Ich warte, ich schlafe mal drüber. Und am anderen Tag dachte ich, nein, den Brief schickst du nicht ab, du schreibst einen neuen, der ist viel zu scharf, das gibt nur Ärger. Oder dies oder jenes, was ich ändern wollte, haben wir sicher alle schon erlebt. Dass irgendwas haben wir durchgestrichen, auf dem Computer gelöscht, irgendwas haben wir in den Papierkorb getan oder in den Abfall getan, das ging daneben in der Küche. Ja, tröste dich, auch unserem Gott gelingt nicht alles beim ersten Mal, dann mach's doch zum zweiten Mal. Aber nun erhebt sich natürlich eine Frage. Nun erhebt sich natürlich eine Frage. Gott ist doch nicht ein Mensch, dass ihm die Dinge einfach nicht gelingen können. Vielleicht haben Sie auch schon im Gespräch mit Menschen Folgendes gehört. Manchmal sagen uns Menschen aus der Welt, und ich denke jetzt nicht an die frechen Spötter, ich denke an Menschen, die schon nachdenklich sind. Aber die sagen, also etwas stimmt bei eurem Gott nicht und bei eurer Verkündigung. Mit irgendwas komme ich da einfach nicht mit. Da stimmt was nicht, was ihr da predigt. Ihr sagt, Gott ist die Liebe. Das behauptet ihr. Und gleichzeitig behauptet ihr, Gott ist allmächtig. Also, sagt uns ein nachdenklicher Weltmensch, kein Gläubiger, aber ein nachdenklicher, vielleicht ein suchender Mensch. Also etwas stimmt bei eurer Verkündigung nicht. Entweder oder, beides zusammen bringe ich nicht. Entweder euer Gott ist die Liebe, kann ja sein. Und er meint es wirklich gut mit den Menschen. Aber sie machen einfach nicht, was er will. Es läuft in der Welt ganz anders, dann kann er nicht allmächtig sein. Dann steht er hilflos daneben und sagt, tut mir herzlich leid. Ich habe euch ja gewarnt, warum folgt er mir eigentlich nicht? Jetzt müsst ihr selber sehen, wie es weiterläuft. Das ist doch kein allmächtiger Gott. Oder aber hält man uns entgegen, euer Gott ist wirklich allmächtig, dann kann er nicht die Liebe sein. Wenn er das alles so zulässt und geschehen lässt und dafür gerade steht, Tsunami und Erdbebenkatastrophen und Kriege und Vergewaltigung, Entführung und. Das ist doch kein lieber Gott. Was antworten Sie solchen Menschen? Die geben sich vielleicht mit einer kurzen Antwort nicht zufrieden. Nun, warum geht Gott so manches beim ersten Mal daneben? Wir werden ja gleich die Beispiele dafür aus der Bibel finden. Ich will sie aber nicht auf die Folter spannen, ich will die Antwort gleich geben. Unserem Gott geht so vieles daneben, er erreicht so vieles beim ersten Mal nicht, weil er die Geschöpfe mitwirken lässt, weil er Menschen und Engel mitwirken lässt. Das ist der Grund, weil er uns etwas demonstrieren will, was wir ohne diesen Umweg niemals wahrhaben wollten. Wenn Gott sagen würde, ich könnte euch ja mitwirken lassen, aber ich mache lieber alles alleine, dann geht doch nichts daneben, dann würden wir doch gleich protestieren, dann würden wir gleich sagen, oh Gott, nein, 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 lass uns mal mitmachen, du wirst sehen. Israel sagte ja auch am Sinai, wir wollen alles tun, was das Gesetz sagt. Gott lässt Menschen mitwirken, damit herauskommt, dass wir dabei zu Schanden werden, und so geht es dann in eine Blamage, so geht es dann in ein sogenanntes Misslingen Gottes, und dann macht Gott etwas Neues, dann ist er durchaus nicht in Verlegenheit, er hat das alles ja auch vorher schon gewusst, er weiß, was er tut, er bringt sich selber scheinbar in Verlegenheit und dann macht er etwas Neues, und beim zweiten Mal gelingt das, was beim ersten Mal nicht gelingt, Gesetz vom zweiten oder dritten. Ja, dann wollen wir mal mit Adam beginnen. Adam, Eva, die ersten Menschen. Paulus bringt in seinen Briefen zweimal eine Adam-Christus-Gegenüberstellung und da spricht er vom ersten Menschen und vom zweiten Menschen, vom ersten Adam und vom letzten Adam. Und ich lese dazu einmal erste Worte aus 1. Korinther 15. Das wunderbare Auferstehungskapitel 1. Korinther 15, Verse 45 bis 48. Der erste Mensch Adam wurde zu einer lebendigen Seele, der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. Aber das Geistliche, Pneumatische, ist nicht zuerst, sondern das Natürliche, wörtlich seelische, psychische, danach das Pneumatische. Der erste Mensch ist von der Erde, irdisch, der zweite Mensch vom Himmel. Wie der Irdische, so sind auch die Irdischen, und wie der Himmlische, so sind auch die Himmlischen. Also dieser 48. Vers in 1. Korinther 15 ist ja wirklich ein gewaltiger Vers. In der ersten Hälfte sehr ernüchternd, in der zweiten Hälfte großartig. Wie der Irdische, so sind auch die Irdischen. Ich weiß ja nicht, ob jemand unter uns schon mal gedacht hat, wenn ich da im Paradies gewesen wäre, an der Stelle von Eva oder Adam, ich hätte nicht versagt. Ich wäre auf der Hut gewesen an der Stelle von Eva. Ja nun, wir sind gebrannte Kinder, was die moderne Werbung betrifft, und wir wissen ja, dass alles Mögliche, was uns da versprochen wird, sei es Hausierer an der Türe oder sei es die täglichen Werbesendungen. Wenn ich die Post morgens in Empfang nehme, dann ist mein nächster Griff immer Papierkorb, Papierkorb. Da werden mir 500.000 Euro versprochen und da wird das in Aussicht gestellt. Lüge, Irreführung und so weiter am laufenden Band. Und Betrügereien, wenn man da alles glauben würde, da wird man hingestellt als ein bevorzugter, privilegierter Mensch, weil sie die Chance haben, bei unserem Gewinnspiel mitzumachen. Alle solche raffinierten Sachen, da wird man mit der Zeit doch wohl kritisch. Ich denke, wir fallen auf die moderne Werbung nicht so ohne weiteres mehr herein. Wir sind kritisch, wir wissen, das muss man hinterfragen. Die winken mit Rabatten und vorher haben sie doch genau gewusst, dass sie die Rabatte machen. Also machen wir den Preis vorher höher, dann können wir ihn nachher wieder runtersetzen. Und alle diese dummen Dinge, das habe ich längst durchschaut. Also, wir hätten es vielleicht besser gemacht. Ja, nein, die Eva hatte ja noch nicht die Erfahrungswerte mit der Werbung, die wir haben. Und dann kommt einer und sagt ihnen, du musst nur nach dieser verbotenen Frucht greifen, ihr werdet sein wie Gott. Der Teufel hat so seine besonderen Methoden. Erst wird das Wort Gottes in Frage gestellt. Sollte Gott gesagt haben, so beginnt ja die Versuchungsgeschichte in 1. Mose 3, sollte Gott gesagt haben, könnt ihr euch wirklich darauf verlassen? Ich sag euch, Gott ist ein missgünstiges Wesen, das Gegenteil ist der Fall. Nicht der Tod würde eintreten, sondern Gottes Leben würdet ihr bekommen. Du musst schon selber sehen, Eva, dass du zu was kommst. Da ist kein Gott, der für dich sorgt. Niemand sorgt für dich. Du musst dich emanzipieren. Du musst selber greifen nach etwas. Dann hast du es auch. Sind das etwa Töne, die wir in der heutigen Zeit im Zeitgeist wiederfinden? So arbeitete der Teufel dort an der Paradiesespforte als die Schlange. Ja, und dieses Sonderangebot hat sich dann die Eva doch nicht entgehen lassen. Und da war der Adam dann auch nicht fern. Du, probier mal, das schmeckt gut. Ja, und so fiel auch er in die Sünde mit hinein. Das war die Erprobung des ersten Menschen. Gott hat es mit zwei Menschen zu tun. Ich denke, wir hätten es nicht anders und besser gemacht im Paradies. Paulus sieht eigentlich den Adam als den verantwortlichen Mann, aus welchen Gründen auch immer. Adam Christus Gegenüberstellung. Und so kam die Sünde in die Menschenwelt hinein. Erster Adam, zweiter Adam. Wieder Irdische, so sind auch die Irdischen. Wie Adam und Eva, so sind auch wir. Verführbare Wesen, leicht verführbare Wesen. Deshalb muss man wachsam sein, ganz hellwach im Geiste. Wie der Irdische, so sind auch die Irdischen. Aber nun hat Gott noch einen zweiten und letzten Adam. Wie der Himmlische, so sind auch die Himmlischen. Ach, was ist das für eine wunderbare Bezeichnung für die Glieder der Gemeinde Gottes. Was haben die Glieder der Gemeinde Gottes für herrliche Bezeichnungen? Söhne Gottes, Erben Gottes. Und hier werden sie also genannt die Himmlischen. Ist dein Mann himmlisch? Ist deine Frau himmlisch? So sagen Jungverliebte zueinander, aber ob sie nach 40 Jahren auch noch so reden, du bist geradezu himmlisch. Aber hier ist das ja keine romantische Verklärung, hier ist das ja ernst gemeint. Jesus kam vom Himmel, dort ist sein Ursprung, seine Heimat. Und auch wir als Gotteskinder haben himmlischen Ursprung, himmlische Heimat, himmlisches Ziel. Wie der Himmlische, so sind auch die Himmlischen. Eine ganz andere Wesensart. Ist jemand in Christo, da ist eine Neuschöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Wie der Irdische, so die Irdischen. Wie der Himmlische, so die Himmlischen. Gott hat es also mit zwei Sorten und Arten Mensch zu tun. Der Buddha Karl Geyer hatte die Gabe, schwierige biblische Wahrheiten durch ganz einfache Bilder klar zu machen. Und er sagte einmal, da hat ein Bauer einen Kartoffelacker. Er sagt aber im Herbst zu seiner Frau, du, die Sorte nehmen wir nächstes Jahr nicht mehr. Die ist ja so anfällig für Fäulnisbakterien. Wir sehen uns nach einer anderen Sorte um. Genau das hat Gott gemacht. Er sieht sich nach einer anderen Sorte um und das ist eben Jesus Christus, sein Sohn und die in ihm neues Leben, Gottes Leben bekommen haben. Von Natur gehören wir alle zur ersten Sorte. Wir sind alle in Adam, wie Paulus das ausdrückt. Wir haben auch die Möglichkeit, dass wir Menschen werden in Christus, in der Lebensgemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus. Dann hast du ganz neue Lebensmöglichkeiten. Du kannst noch sündigen, aber du musst nicht. Die Sünde ist entthront, lehrt Paulus im Römerbrief, Kapitel 5 und 6. Die Sünde ist als Möglichkeit immer vorhanden, immer vorhanden. Aber sie ist entthront, sie herrscht nicht mehr, sie ist vom Thron gestoßen. Jemand anders sitzt auf dem Thron, ja wer denn? Die Gnade herrscht königlich. Römer 5, Römer 6. Gott hat es mit zwei Sorten und Arten Mensch zu tun. Und so wie der erste Menschentyp versucht wurde, so musste auch der zweite versucht werden, Matthäus 4, die Versuchung Jesu. Die Erprobung des ersten Typs und die Erprobung des zweiten Typs. Und so wie wir sehen in 1. Mose 3, dass der Mensch versagt, so widersteht der Herr Jesus Christus in der Versuchung in der Wüste. Da gibt es erstaunliche Parallelen. Erprobung des ersten Menschentyps, Erprobung des zweiten Menschentyps. Wenn Sie mal vergleichen, 1. Mose 3 mit Matthäus 4 oder Lukas 4, erstaunliche Parallelen bis hin in Einzelheiten. Leib, Seele, Geist. Also ich bin ja nun nicht in der Automobilbranche zu Hause, aber ich denke mir doch, dass ich nicht falsch liege mit der Vermutung, Wenn Mercedes oder VW einen neuen Typ auf den Markt bringen, dann werden die ja vorher erprobt. Dann werden die harten Tests unterworfen. Da gibt es dann Teststrecken. Und da wird ja nicht bloß mal gesehen, ob die so mit 60 Kilometer in der Stunde eine Straße glatt hinunterfahren können. Und wenn das geht, dann ist schon gut. Nein, nein, die werden ja sicher harten Tests unterworfen. Auf mehreren Gebieten. Elektronik muss stimmen, die Reifen, die Karosserie, was weiß ich, alles muss klappen. Und nichts darf daneben gehen, die Bremsen und alles. So wurde auch der erste und der zweite Mensch auf mehreren Gebieten erprobt, nach Leib, Seele und Geist. Eva, die Frau, sah, dass der Baum war, erstens gut zur Speise, zweitens eine Lust für die Augen und drittens, er machte klug, er gab Einsicht. Und so wurde auch der Herr Jesus auf drei Gebieten dreimal vom Teufel versucht, Leib, Seele, Geist, genauso wie bei dem Härtetest im Paradies bei Eva und Adam. Sprich, dass diese Steine Brot werden, Brot für den Leib, er hatte doch Hunger. Lass dich herab von der Zinne des Tempels, gib ein Schauspiel, eine Lust für die Augen, die werden dir zujubeln. Und drittens, bete mich an, die Anbetung im Geist. Und auf allen drei Gebieten hat der Herr Jesus den Feind zurückgeschlagen und war der Sieger. Erster Mensch, zweiter Mensch. So viel zu diesem Thema. Jetzt komme ich nach dem Adam auf den Abraham zu sprechen. Auch da sehen wir, wie etwas, was Gott wollte, erst beim zweiten Mal wirklich klappt und gelingt. Abrahams erster und zweiter Auszug. Haben Sie schon mal in der Bibel verglichen Apostelgeschichte 7 mit 1. Mose 12? In Apostelgeschichte 7 hält ja der erste christliche Märtyrer Stephanus diese große Rede, gibt einen Überblick über die Geschichte Israels von Abraham an, bevor er stirbt unter den Steinwürfen seiner Gegner. Und da sagt er also, Apostelgeschichte 7 am Anfang, der Gott der Herrlichkeit, der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er in Mesopotamien war. Das ist da die Gegend der Welt, von der wir ja heutzutage öfter was hören. Der Irakkrieg war ja furchtbar, er hatte nur ein Gutes, dass der Heinz Schumacher sich ein bisschen besser auskennt mit Euphrat und Tigris. Aber das ist auch das Einzige, was ich gut an diesem schrecklichen Krieg finden kann. Also, Euphrat und Tigris, da hören wir jetzt öfter was und es wird immer schlimmer statt besser. Mesopotamien, Potamos heißt Fluss und Messos heißt in der Mitte zwischen zwei Flüssen. Er war ja in Ur in Chaldäa und schon dort wurde er von Gott gerufen. Als er noch in Mesopotamien war, ehe er in Haran wohnte, da war er also noch nicht in Haran, da sprach Gott, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und komm in das Land, das ich dir zeigen werde. Da ging er aus dem Land der Chaldäer und wohnte in Haran. Jetzt 1. Mose 12. Er blieb in Haran hängen, sagen die Ausleger, mit Rücksicht auf seinen Vater Tara oder Terach, denn der alte Vater, der sagte dann, als sie in Haran angekommen war, also so stelle ich mir das jedenfalls mal vor, ich versuche es in meinen Worten in die Gegenwart zu übertragen. Also mein lieber Sohn Abraham, das kannst du mir nicht antun. Wo ist denn hier in Haran ein Alten- und Pflegeheim und wo sind hier Pflegekräfte und wo ist hier ein Krankenhaus? Und all das fehlt doch hier. Du kannst mich doch hier nicht sitzen und hängen lassen. Also aber das geht nicht. Das kannst du deinem Vater nicht antun. Ich verlange von dir, dass du bei mir bleibst bis zu meinem Tode. Das hat er dann auch gemacht. Ich weiß nicht, ob sie erst noch verhandelt haben miteinander. Ich weiß nicht, ob der Abraham gesagt hat, ja Papa, ich lasse dir mal noch einen von meinen Knechten her. Oder Mägden, da ist doch eine, die kennt sich ein bisschen mit Pflege aus. Ich weiß es nicht. Also in 1. Mose 11 am Schluss, da lesen wir ja, die zogen miteinander aus Ur in Chaldäa, um in das Land Kanaan zu gehen. Das war ja das Ziel der Reise. Und sie kamen nach Haran und wohnten da, und die Tage Terachs oder Taras betrugen 205 Jahre, und Terach starb in Haran. Und dann kommt Gottes Wort zum zweiten Mal zu Abraham. Und er redet und gibt ihm dann die gewaltige siebenfache Segensverheißung von 1. Mose 12. Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich zu einer großen Nation machen, ich will dich segnen und so weiter. Sie kennen wohl diese siebenfache großartige Segensverheißung. Zum ersten Mal sind sie in Haran hängen geblieben. Es gibt richtige und falsche Familienrücksichten. Das kann man niemals pauschal beantworten. Da kann ich nie hier vorne dazu etwas sagen. Das muss man von Fall zu Fall in einer Familie klären. Wo gilt es, Rücksicht zu nehmen? Oder wo muss ich auch mal sagen, halt, Mutter, Vater, das geht zu weit. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ich habe ja einen klaren Auftrag von Gott. Ich kann das wegen dir nicht unterlassen. Oder aber man nimmt Rücksicht. Ich weiß ja, dass mit 1. Mose 12 auch schon Missbrauch getrieben wurde. Zum Beispiel Jugendsekten arbeiten gerne damit. Da wurde mir einmal in einer deutschen Großstadt vor 20 Jahren von den Eltern etwas über ihre Tochter berichtet. Tja, unsere Tochter, die ist auf eine Jugendsekte hereingefallen. So viel wir wissen, hält sie sich in Spanien auf. Wir wissen es aber nicht genau, wo sie ist. Wir haben überhaupt keine Adresse, Telefon, gar nichts. Man hat unserer Tochter gesagt, du musst dich komplett vom Elternhaus lösen. Das ist Gottes Wille, das steht doch geschrieben. Ja, wahrhaftig steht es geschrieben. So klug sind wir hoffentlich, dass wir wissen, mit der Bibel kann man alles beweisen. Sie müssen wirklich darauf achten, ob das, was einer Ihnen weiszumachen sucht, erstens im Zusammenhang des Abschnitts richtig ist oder ob er ein Wort aus dem Zusammenhang reißt und ob es Verheißungen sind, die überhaupt heute der Gemeinde gelten, bevor man dazu irgendwas Ja sagt, denn da steht's doch, der Teufel hat auch gesagt, es steht geschrieben. Dreimal sagt er das zum Herrn Jesus. Und was sagt der Herr Jesus? Wiederum, steht auch geschrieben. Ja, die Tochter, die ist also weg, die ist furchtbar, die Tochter ist weg. Du musst dich komplett vom Elternhaus lösen, kein Telefon, kein Brief, nichts. Gott sei Dank konnten die Leute mir aber sagen, unsere Tochter kam dann wieder heim. Eines Abends schellt es an der Tür. Wer steht denn draußen an der Tür? Die Tochter. Sie hat so einen Bettler auf dem Arm. Ja, da war das uneheliche Kind drinnen, das sie da mitgebracht hat aus dem Aufenthalt in der Jugendsekte. Immerhin, sie war wieder da. Ich will damit nur sagen, man kann damit auch Missbrauch treiben. Und der Herr möge uns da Leitung geben. Falsche Familienrücksichten, richtige Familienrücksichten. Da brauchen wir Heiligen Geist, da brauchen wir Weisheit, Liebe, Mitgefühl, aber auch Gehorsam gegen Gott. Er wolle uns leiten. Auch bei Abraham kommt Gott erst beim zweiten Mal zum Ziel. Er wird zweimal gerufen. Wenn ich an meine Jugend zurückdenke, da habe ich öfter den Spruch gehört, dass Eltern zu Kindern sagten, dir muss man aber auch alles zweimal sagen. Ich weiß nicht, ob man das mir auch gesagt hat, könnte sein. Heute wären manche Eltern froh, wenn es beim zweiten Mal klappen würde oder wenigstens beim dritten Mal. Gesetz vom zweiten oder dritten. Adam, Abraham, Josef. Blicken wir ein wenig in das Leben des Josef. Er kommt zweimal zu seinen Brüdern. Josef ist ja ein wunderbares, einzigartiges Vorbild auf Jesus Christus. Vielleicht das deutlichste und vielgestaltigste, das wir im ganzen Alten Testament haben. Ich habe mal ein bisschen geschaut nach den Lebensaltern der Menschen. Heute werden ja die Leute älter als früher. Wir haben eine gestiegene Lebenserwartung. Und das bringt ja auch Probleme mit sich. Also der Josef, der wurde 110 Jahre alt, 110, der Mose 120. Früher hat man ja gelacht über sowas, ach diese Bibel, was die da für Märchen auftischt. Heute lacht man nicht mehr. Das erreichen manche. Die älteste Stuttgarterin starb vor einiger Zeit im Alter von, ich glaube, 113. Und es gab auch schon eine Französin, die 123 Jahre alt geworden sein soll, vor 10 oder wie viel Jahren. 110 Jahre alt wurde der Josef. Wann wurde er geboren? Im Jahr 1914, nach der Frühdatierung. 1914, ja bitte schön, vor Christus natürlich, 1914 bis 1804 nach der Frühdatierung, es gibt auch eine andere Rechnung. Und jetzt wollen wir einmal hineinschauen in zwei Kapitel, 1. Mose 37 und 1. Mose 45. Mose kommt zweimal zu seinen Brüdern. 1. Mose 37, wunderbares Vorbild auf Jesus Christus. Der Weg Jesu Christi, der ging erst hinab und dann hinauf. Der Weg des Teufels nach Jesaja 14, 12 bis 14, erst hinauf, wenigstens versucht er das, und dann hinab. Jesus erst hinab und dann hinauf, das ist der Lammesweg. Philipper 2, 5 bis 11, er erniedrigte sich bis zum Tode, hinab, 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 bis zum Tode am Kreuz, darum hat Gott ihn auch erhöht. Und dieses erst hinab und dann hinauf, das finden wir abgestattet, vorgebildet im Leben des Josef. Josef, ein Bild auf Jesus, der Vater Jakob oder Israel. Da sagte Israel zu Josef, weiden nicht deine Brüder bei Sichem, komm, ich will dich zu ihnen senden. Geh doch hin, sieh nach dem Wohlergehen deiner Brüder, nach dem Wohlergehen der Schafe. So hat ja auch der himmlische Vater seinen Sohn auf die Erde gesandt. Geh, sieh nach dem Wohlergehen deiner Brüder aus Israel und nach den Schafen. Und dann irrt er da auf dem Felde umher und jemand fragt, was suchst du da eigentlich? Ich suche meine Brüder. Ich suche meine Brüder. Ein schönes Wort. Das hat den Bruder Kaldeyer so bewegt und entzückt, dass er ein Gedicht geschrieben hat. Ich suche meine Brüder. Und er hat darin auch ausgedrückt, wer nicht sucht, liebet nicht. Zum Lieben gehört auch das Suchen. Ich suche Gemeinschaft. Ich suche Bruderschaft. Und wenn es eine CA gibt, Christliche Allianz für Volksmission und Wohlfahrtspflege, dann habe ich schon in manchen Diensten gesagt, Reisedienst in der CA. CA kann nicht davon leben, dass wir uns nur abgrenzen gegen falsche Lehren. Das müssen wir auch, das müssen wir auch. Und heute muss man sich gegen vieles abgrenzen. Hier und da muss man sagen, nein, so nicht, nein, da kann ich nicht mitgehen. Aber davon allein lebt keine Gemeinschaft, sondern wir müssen auch die Bruderschaft suchen, die Gemeinschaft suchen. Kaldeyer kam aus einem Kreis heraus, der war sehr eng. Und dann wurde er hinausgetan, wegen gewisser Erkenntnisse. Und dann wurde er aus der Enge in die Weite geführt. Und je älter er wurde, er starb ja leider schon mit 62 Jahren. Das jährt sich jetzt zum 50. Mal. Jetzt im Juli, kommenden Montag, werden es 50 Jahre. Deshalb habe ich noch einmal einen Artikel von ihm in Gnade und Herrlichkeit ins nächste Heft hineingenommen, überfließendes Leben. Kaldeyer merkte, als er älter wurde, ja, da ist ja ein Pfarrer. Sowas habe ich da früher gemieden in meinem engen Kreis. Mit Pfarrern kann man doch keine Gemeinschaft haben, doch man kann. Wenn es ein gläubiger Bruder ist und wenn er sich außerdem noch fürs prophetische Wort interessiert, dann können wir Dienstgemeinschaft haben? Wunderbar. Oder ein Baptistenprediger aus Fulda namens Friedrich Malessa, da kann ich doch Gemeinschaft haben. Ein Bruder, der das prophetische Wort liebt und die Ziele Gottes schaut. Das Trennende, dass man verschieden denkt über das und das und das und das, Taufe, Abendmahl und, das kann man ja zunächst mal auf der Seite lassen. Da muss man doch nicht sich verbissen streiten. Adolf Heller hat einmal die Tauffrage auf eine sehr elegante Weise gelöst. Adolf Heller war ja manchmal sehr spaßig. Adolf Heller sagte mal, als eine meiner Töchter geboren wurde, ich weiß nicht, war es die erste oder war es die zweite, da ging ich zum Pfarrer, er war ja in der evangelischen Kirche, da ging ich zum Pfarrer und sagte, Herr Pfarrer, kommen Sie, segnen Sie mein Kind, Sie dürfen etwas Wasser nehmen. Segnen Sie mein Kind. Er nannte das nicht Taufe, weil es keine ist. Segnen Sie mein Kind. Sie dürfen, wenn Sie das meinen, aus der Tradition Ihrer Kirche heraus, Sie dürfen ein bisschen Wasser dabei verwenden bei der Segnung. Wird nicht für alle Menschen eine Lösung der Tauffrage sein, aber ich habe doch sehr geschmunzelt und diese Antwort, diese Äußerung hat doch immerhin einen ernsten Hintergrund. Segnen soll man die Kinder. Der Herr Jesus hat die Kleinen nicht getauft, aber er hat sie gesegnet. Ich will aber hier keinen Streit machen, sondern ich wollte zeigen, man kann auch mal mit einem Lächeln solche Dinge behandeln, statt dass man immer nur um sich schlägt. Also Karl Geier, ich suche meine Brüder. Trennendes lassen wir erstmal liegen und wir freuen uns über die gemeinsame Schau der Heilsgedanken Gottes. Da kann man doch zusammenarbeiten. Ich suche meine Brüder. Aber die Brüder waren gar nicht erfreut über diesen Besuch. Wir wissen, sie gingen hart mit ihm um, sie warfen ihn in die Zisterne und sie verkauften ihn nach Ägypten. Es ging immer weiter bergab mit diesem Josef. Als er aber ganz unten angekommen war, im Gefängnis aufgrund falscher Anschuldigungen, und dann ging es wieder aufwärts, genau wie bei Jesus, Philipper 2, 5 bis 11, hinab und hinauf. Und dann ging es steil aufwärts, bis er zum zweiten Mann nach dem Pharao wurde, Lebensretter und Brotspender für eine Generation der Ägypter und auch der Israeliten. Und alles musste sich vor ihm niederwerfen, Vorbild auf Jesus Christus. Beim ersten Mal also abgelehnt von seinen Brüdern. Später gibt es dann eine Hungersnot, aber der Josef hatte ja so eine wunderbare Vorratswirtschaft in Ägypten betrieben und sein Vater hört, da ist ein hochgestellter, vornehmer Mann in Ägypten und der hat da Vorratshäuser gebaut in den 7 fetten Jahren und sagt zu seinen Söhnen, geht doch mal dahin und kauft Getreide, damit wir leben und nicht sterben. Ohne zu wissen, wer dieser vornehme Mann ist. Ja, das ist eine dramatische Geschichte. Und dann schlage ich 1. Mose 45 auf. Da kommt es dann zu der ergreifenden Wiederbegegnung. Zu der ergreifenden Wiederbegegnung. Sie erkennen ja nicht gleich, dass das ihr Bruder ist, dieser vornehme Mann. Wie soll denn das unser Josef sein können? Das ist doch unmöglich. Keiner denkt daran. Und dieser fremde Mann, der stellt sich hart und fremd. 42 Vers 7. Er stellt sich fremd und redete hart mit ihnen, wie auch Jesus Christus mit Israel im Verlauf der Geschichte hart umgeht. Immer wieder hart, als wäre er ja nicht in seinem Innersten voller Liebe. Die Propheten zeigen das auch, Jeremia, Jesaja, wie der Herr zwar Gerichte übt an Israel, aber im Innersten voller Liebe ist. Und dann kommt der Moment der Wiederbegegnung, 1. Mose 45, und der Mose sagt, alle Fernsehkameras aus und alle Rundfunkreporter, Zeitungsmenschen, alle habt ihr den Saal zu verlassen, raus mit euch, ich will ganz allein sein mit meinen Brüdern, niemand soll das filmen, niemand aufschreiben. Modern ausgedrückt. Er wollte ganz allein sein, lasst jedermann von mir hinausgehen, so stand niemand bei ihm, als Josef sich seinen Brüdern zu erkennen gab und erhob seine Stimme mit Weinen. Und er zeigte, in welcher Liebe er an ihnen hing. Aber die Brüder bekommen es natürlich jetzt mit der Angst. Sie befürchten, jetzt wird er Rache nehmen. Nein, habt keine Angst. Und so wunderbar heißt es im letzten Kapitel des Buches Genesis, des ersten Buches Mose. Ihr zwar gedachtet es böse zu machen, Gott aber gedachte es gut zu machen. Gott hat mich vor euch hergesandt für eine große Errettung. 1. Mose 45. Also das erste Mal, als Josef das erste Mal zu seinen Brüdern kommt, da ist das ein Misserfolg. Es ergeht ihm ganz übel. Bei der zweiten Begegnung aber, da gibt es eine wunderbare, herzliche Gemeinschaft. So wird es auch gehen mit Jesus Christus und Israel. Und wir warten auf seine Wiederkunft, nicht nur zur Gemeinde, sondern auch als der Messias seines Reiches. Wir warten, dass er wiederkommt, um Israel zu begegnen. Und ich denke, Matthäus 24, Vers 30 geht speziell auf Israel. Denn dieses ganze Kapitel, Matthäus 34, hat es ja mit Israel und auch den Völkern zu tun. Nicht mit der Leibesgemeinde. Matthäus 24, Vers 30. und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes, also die Stämme Israels. Und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. Dann gibt es ein wunderbares Wiedersehen. Vorabgeschattet in 1. Mose 45. Adam, Abraham, Josef, blicken wir noch auf Mose. Auch Mose kommt zweimal zu seinem Volk, so wie der Abraham, der Josef, zweimal zu seinen Brüdern kam. Mose wurde ja 120 Jahre alt, um 1500 geboren nach der Frühdatierung, um 1350 nach der Spätdatierung. Sein Leben zerfällt in dreimal 40 Jahre. Das kann man aus Apostelgeschichte 7 ganz deutlich sehen, wo ja der Stephanus alle diese Dinge erwähnt, auch vom Josef, auch vom Mose. Ich habe in meiner Übersetzung des Neuen Testaments die Zahl 40 Jahre fett drucken lassen, damit es gleich ins Auge fällt in Apostelgeschichte 7, 40 Jahre, dreimal 40 Jahre das Leben dieses Josef. Auch eine dramatische Geschichte und ich lese einmal aus Apostelgeschichte 7 die Verse 23 bis 29. Als er aber ein Alter von 40 Jahren erreicht hatte, kam es in seinem Herzen auf, nach seinen Brüdern, den Söhnen Israels, zu sehen. Und als er einen Unrecht leiden sah, verteidigte er ihn und rächte den Unterdrückten, indem er den Ägypter erschlug. Ein Ausleger hat geschrieben, die erste seelsorgerliche Handlung des Mose war ein Totschlag. Er meinte aber, seine Brüder würden verstehen, dass Gott ihnen durch seine Hand Rettung gebe, aber sie verstanden es nicht. Am folgenden Tag erschien er bei ihnen, als sie sich stritten und trieb sie zum Frieden, indem er sagte, ihr Männer, ihr seid Brüder, warum tut ihr einander Unrecht? Der aber dem Nächsten Unrecht tat, stieß ihn weg und sprach, wer hat dich zum Obersten und Richter über uns gesetzt? Willst du mich etwa umbringen, wie du gestern den Ägypter umgebracht hast? Mose aber entfloh bei diesem Wort und wurde ein Fremdling im Lande Midian, wo er zwei Söhne zeugte. Diese dramatische Geschichte mit Mose, der aufgezogen wurde von der Tochter des Pharao. Ausgerechnet die Tochter des Pharao, der befohlen hatte, alle männlichen Nachkommen der Hebräer umzubringen, ausgerechnet die muss nach Gottes Plan den Mose großziehen wie ihren eigenen Sohn. Und dann kam ja irgendwann der Punkt in seinem Leben, wo ihm bewusst wurde, ich bin nicht Ägypter. Ich gehöre nicht zu denen. Ich gehöre zu denen, die da draußen unterdrückt werden, zu den Sklaven, zu denen höre ich. Mose war auch ein Mann des Glaubens. Wenn wir so hören, die Namen Abraham und Mose, und wir denken über die Heilsgeschichte Gottes nach, dann stellt sich uns das so dar, Abraham, der Mann des Glaubens, der Mann der Verheißung Gottes, Mose, der Mann des Gesetzes. Ja, durch Mose wurde das Gesetz gegeben. Und wir bringen die Gestalt des Mose immer wieder mit dem Gesetz in Verbindung. Das ist sein heilsgeschichtlicher Platz, ja. Das schließt aber nicht aus, dass er persönlich ein Mann des Glaubens war. Und das sagt uns ja das Kapitel Hebräer 11, wo es immer wieder heißt, durch Glauben, durch Glauben, durch Glauben, wo uns ganz groß gemacht wird, was Glaube wirken kann. Vertiefen Sie sich mal wieder in Hebräer 11. Da heißt es Vers 23, durch Glauben wurde Mose nach seiner Geburt 3 Monate von seinen Eltern verborgen, weil sie sahen, dass das Kind schön war. Naja, das denken ja viele von ihren kleinen Kindern. Aber es steht in Apostelgeschichte 7 geschrieben, dass er sogar schön war für Gott, schön für Menschen. Die Eltern dachten, das ist aber ein schöner Knabe. Und das heißt aber in Apostelgeschichte 7, Vers 20, in dieser Zeit wurde Mose geboren und er war schön für Gott anmutig für Gott. Der Professor Wilhelm Michaelis hat übersetzt, ein Kind ganz nach Gottes Wunsch, ein Wunschkind Gottes, ein Kind, das Gott schön fand, das ist was Besonderes. Nicht nur die Eltern, sondern auch Gott. Gott hat natürlich nicht in romantischer, fleischlicher Art gesagt, ach wie nett, ach wie schön, sondern er hat ihn für seine Zwecke tauglich befunden, um es mal so auszudrücken. Und sie fürchteten das Gebot des Königs nicht. Die Eltern sagten, hier muss man Gott mehr gehorchen als den Menschen. Hier gehorchen wir dem Pharao nicht. Gehorsam gegen den Staat ist angesagt, aber es gibt Grenzen. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter Pharaos zu heißen, und zog es vor, lieber mit dem Volke Gottes Ungemach zu leiden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben. Vieles hätte doch dafür gesprochen, dass er sagte, also diese Sache, da will ich jetzt nicht länger drüber nachdenken, ich bin hier der Sohn der Tochter des Pharao, ich kann hier Karriere machen und das käme ja auch meinem Volk zugut, wenn ich hier ein großer Mann werde oder gar der König, was kann ich da für mein Volk doch wirken? Nein, er geht den Weg des Glaubens. Ströter hat mal geschrieben in dem Zusammenhang, Professor Ernst Ferdinand Ströter, da muss Gott vorher geredet haben. Glaube ist nicht möglich ohne ein Reden Gottes. Er zog es vor, lieber mit dem Volk Gottes Ungemach zu leiden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben. Und so wunderbar heißt es dann in Vers 27 in Hebräer 11, durch Glauben verließ er Ägypten und fürchtete die Wut des Königs nicht, denn er hielt standhaft aus, als sähe er den Unsichtbaren. Da gefällt mir Luther besser. Er hielt sich an den er nicht sah, als sähe er ihn. Er hielt sich an den er nicht sah, als sähe er ihn. Oder den Unsichtbaren vor Augen, als sähe er ihn, hielt er aus. Den Unsichtbaren vor Augen, als sähe er ihn, hielt er aus. Gott war ihm so lebendig, als sähe er ihn, so lebendig und real. Mose schlägt sich auf die Seite seines Volkes, das Verhandeln aus Glauben. Aber auch Glaubensmenschen machen natürlich Fehler. Und auch wenn wir gläubig sind, können wir noch große Fehler machen. Ich werde das morgen noch einmal betonen, wenn ich über den alten und den neuen Menschen spreche. Und seine erste seelsorgerliche Handlung, wie ein Ausleger sagte, war ein Totschlag. Wir in unserem fleischlichen Wesen, wir neigen dazu, Konflikte, schwierige Probleme mit einer Gewaltlösung zu lösen. Also da machen wir einen Irakkrieg und dann wird alles besser. So, ist alles besser? Ist die Welt sicherer geworden, lieber Herr Präsident Bush? Meine Meinung ist das nicht. Aber ich will ja hier nicht über Politik reden. Also der Mensch neigt in seinem Naturell, ach, da müssen wir mal reinschlagen, wir haben so herrliche Bomben und wir können Bunker brechen und wir können genau zielen und die Iraker werden jubeln. So, ich sehe es anders. Also der Mensch neigt zu Gewaltlösungen, aber wir wollen jetzt bitte uns nicht erhaben fühlen über diesen Busch. Wir sind vielleicht auch nicht besser, ja nicht, dass wir Bomben werfen, aber dass wir auch ein bisschen die Ellenbogen gebrauchen. Wenn es eben sein muss, da muss man auch mal dreinschlagen und da muss man mal mit Gewalt das Problem endlich aus der Welt schaffen. Das ist mein Naturell von Natur und vielleicht auch das Ihrige, so sind wir von Adam her. Aber Gott hat den Mose so erzogen, dass er nachher der sanftmütigste aller Menschen auf Erden war. Und auf welche Universität und zu welchem Psychotherapeuten hat Gott ihn denn da geschickt? Was für ein raffinierter Psychotherapeut hat dann aus diesem Mose einen sanftmütigen gemacht? Wie viele Sitzungen beim Psychotherapeuten? Er musste 40 Jahre Schafe hüten. Und da wurde ihm bewusst, wie Karl Geyer sagte, das Schaf geht hinter dem Hirten her und hat nicht vorne raufzuspringen. Im jugendlichen Eifer wollte Mose selber der Retter seines Volkes sein. Da fühlte er sich als den richtigen Mann. Es ging total daneben. Aber die Geschichte des Mose ist ja damit nicht fertig. Er erlebte seinen 80. Geburtstag und da ging es ja erst richtig los. in einem Alter, wo unser einer, unsere Leute heute manche schon an Aufhören denken, wenn sie nicht schon früher aufgehört haben, dann denken manche mit 80 schon an Aufhören. Und da kriegt er ja erst seinen Auftrag, für 40 Jahre ein gewaltiges Werk zu tun. Also ich bin kein Schwärmer. Ich rechne nicht damit, dass ich mit 80 Jahren einen Auftrag kriege für 40 Jahre. Nein, nein, wollen wir doch bitte nüchtern bleiben. Vielleicht kriege ich einen Auftrag für 2 oder 4, aber nicht für 40. Das legen wir getrost in Gottes Hand. Jedenfalls mit 80, da hat Gott einen Auftrag für diesen Mose. Er hatte geheiratet, er hatte 2 Söhne, er war lange Zeit in der Wüste. Und nun kommt beim brennenden Dornbusch, 2. Mose 3, die Stimme Jahwes: Mose, Mose, beim Busch, der im Feuer brennt, aber nicht verbrennt, Symbol für Israel. Ja, du sollst zum Pharao gehen, ich habe einen Auftrag für dich, und du sollst mein Volk aus Ägypten herausführen. Was er mit 40 Jahren in aller Gewalt in eigener Kraft wollte, jetzt mit 80 soll er es tun. Aber der 80-Jährige, der 80-Jährige sind ja doch in der Regel nun doch wirklich auch müde Leute, manchmal oder meistens. Auch wenn er 120 wurde, da war 80 ja erst 2 Drittel des Lebens herum, aber der 80-jährige Mose, ach Gott, ach nein, ach bitte nicht, er hat lauter Einwände. Können Sie nachlesen, 2. Mose 3 und 4, er hat lauter Einwände, ach nein, Gott geht geduldig auf seine Einwände ein. Ich kann nicht reden. Ja, ich gebe dir den Aaron zur Hilfe, der kann reden. Ach Herr, was ist denn dein Name? Was soll ich dem Volke sagen? Gott geht geduldig darauf ein und gibt ihm Antwort. Dann sagt der Mose immer doch wieder am Ende, ach, sende, wenn du senden willst, aber nicht mich. Da entbrennt der Zorn Jahwes wieder ihn. Aber an seiner Berufung hält Gott fest. An seiner Berufung hält Gott fest. Und der Mose geht. Und der Mose geht, und es kommt zu der Herausführung aus Ägypten. Was zum ersten Mal nicht gelang, das gelingt beim zweiten Mal. Die anderen Punkte hebe ich mir für morgen früh auf, und ich will schließen, indem ich noch ein paar Sätze von Adolf Heller vorlese. Bruder Adolf Heller, der mir ja die Anregung zu diesem Thema gegeben hat, Artikel in Gnade und Herrlichkeit 2004, Hefte 3, 4 und 5. Wer sie will, kann sie gewiss beim Paulus Verlag Heilbronn noch bekommen. Da hat unter anderem Adolf Heller Folgendes zu diesem Mose gesagt: Diesen Mose nun, den man für einen Obersten und Richter hielt, hatte Gott in Wahrheit zu einem Obersten und Retter verordnet und bestimmt. Aber es sollte nicht weniger als 40 Jahre dauern, bis er dazu bereitet und befähigt war. Der gleiche Mann, der in aufwallendem Zorn aus eigener Kraft durch Mord und Totschlag sein Volk retten wollte, wagte später kaum den Rettungsauftrag Gottes anzunehmen. So erzieht der Herr seine Werkzeuge. Das Naturhafte, Seelische muss geoffenbart und abgetan werden, damit das Zweite, das Geistliche, Wesenhafte in Erscheinung und Wirksamkeit treten kann. Ihr Lieben, da merken wir spätestens an dieser Stelle, dass das Thema auch uns etwas angeht. Das Gesetz vom Zweiten oder Dritten. Leben wir aus dem Ersten? Leben wir aus dem Alten, aus dem seelischen Wesen, aus dem Naturhaften? Unser Naturwesen, das ist nicht so, wie Gott uns haben will. Das geht gern andere Wege. Oder leben wir von dem Neuen in der Christusgesinnung? Weiter schreibt Adolf Heller: Alles Erste ist aus dem Fleisch, aus der Seele, aus dem Ich. Erst Zerbrochene und Gedemütigte wachsen und wesen in der Sphäre des Geistes. Darum tut Gott alles 2 oder 3-mal. Wohl uns, dass er uns nicht wegwirft, sondern so unsagbar viel Geduld mit uns hat. Und wenn wir uns selber aufgeben und uns für irreparabel, für unverbesserlich halten, so tut das doch Gott nicht, sondern hat Geduld und wirkt ein zweites und drittes. So kommt er letztlich doch zu seinem Ziel. Amen.